Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einem Mann ohne Kind. So heißt der neue Roman des Schriftstellers Ulf Erdmann-Ziegler. Und mit diesem knappen Titel sind schon Ton und Thema gesetzt für eine ungewöhnliche Geschichte eines mittelalten Mannes, der sich plötzlich in einer Vaterrolle für ein 17-jähriges Mädchen sieht und sein bisheriges Leben zu überdenken beginnt. Das wird so lakonisch wie zart erzählt und ich bin gespannt, was der Autor uns dazu sagt, wie er zu diesem Stoff und Buch gekommen ist. Ulf Erdmann-Ziegler, gleich hier bei uns in der Lesart. Seien Sie gegrüßt, schön, dass Sie wieder zuhören. Eine Stimme aus Frankfurt am Main, wo der Schriftsteller Ulf Erdmann-Ziegler lebt. Er ist vergleichsweise spät zum literarischen Schreiben gekommen, hat journalistisch, essayistisch gearbeitet, war Kunstredakteur bei der Berliner Taz, ist großer Fotoexperte. 2007 erschien dann sein erster Roman, da war schon Ende 40. Und vielleicht ist es deshalb schon so ein reifes, muskelstarkes Buch gewesen, einem souveränen Stil von einer Beschwingtheit auch, wie ein Kritiker schrieb, als hätte Ulf Erdmann-Ziegler nie etwas anderes getan. Und dieses Urteil hat der Autor dann ein ums andere Mal bestätigt in weiteren durchweg gefeierten Romanen. Jetzt gibt es schon den 6. Mann ohne Kind, heißt er lapidar. Guten Morgen nach Frankfurt, willkommen Herr Ziegler.
Hallo Herr Scholl in Berlin.
In Ihrem Buch erzählen Sie die Geschichte der 17-jährigen Miki, die plötzlich in Oles Leben tritt und alles verändert. Gleich am Anfang werden wir diese ungleiche Beziehung eingeführt. Miki ist 40 Jahre jünger als ich oder ich bin 40 Jahre älter. Miki war ein Geschenk, heißt es hier. Was ist das für eine Beziehung, die die beiden haben?
Ja, das ist eine Beziehung, der viele, viele Beziehungen vorausgehen. Denn wenn man ohne Kind ist, erlebt man die Kinder anderer Leute ja anders. Und man versucht vielleicht auch mit den Kindern, die easy und klug sind, Kontakt aufzunehmen. Und das gelingt manchmal, wenn sie 4 sind, wenn sie 10 sind, wenn sie 13 sind. Meistens verlischt das wieder, selbst wenn man Pate ist. Und hier ist es nun ein anderer Fall. Das Kind ist klug, aber nicht easy, sondern ziemlich bedrückt. Es ist, als die beiden sich kennenlernen, schon 17 und dann stellt sich heraus, es hat keinen Vater mehr. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache.
Was war für Sie aber der Ausgangspunkt eigentlich dieser Geschichte oder der Ausgangspunkt, die erste Idee zu diesem Buch? Die Figur eines Mannes, dem die Vaterrolle fehlt, die Überschrift Mann ohne Kind, die klingt in meinen Ohren so ein bisschen wie ein Arbeitstitel.
Nein, der Arbeitstitel hat ganz anders geheißen. Nein, tatsächlich kommt das aus einem Gespräch mit einer Freundin in New York, die sozusagen über diesen Kontext für mich nachgedacht hat und aus der es plötzlich rausplatzte und sagte, ja, das ist doch klar, dann ist das ein Man Without Child. Und ich dachte, das ist ja super, da haben wir gleich einen internationalen Titel. Und so ist es Mann ohne Kind geworden, es ist natürlich eine Negation. Es gibt ja auch von mir einen Roman, ein paar Jahre früher, der heißt Nichts Weißes, auch eine Art von Negation, vielleicht deutlicher. Und ich wollte diese Geschichte aufschreiben und habe sie kondensiert und zugespitzt und sie geht ja auch nicht gut. Ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig dabei.
Das hätte ich jetzt nicht verraten, aber...
Hätten Sie nicht verraten?
Nein, beide, halten wir noch ein bisschen die Spannung. Beide begegnen sich das erste Mal in Berlin, also in einem Künstler- oder Wissenschaftskolleg, in der Villa Wolfgang heißt sie. Ole arbeitet an einem Fotoband, Miki ist mit ihrer Mutter für ein Jahr in der Stadt und der erste Teil, der liest sich so wie so ein kleiner Berlin-Roman, so auf Oles Roller fahren sie durch die Stadt, geht zum Wannsee, durch den Grunewald, an die Kliniker an die Brücke. Miki hält sich so auf dem Roller eng an Ole fest und dann hört man Ole sagen, ich will sie irgendwie bei mir haben, was auch immer es genau ist. Ist das so eine Liebe, die er selber nicht versteht?
Nee, das ist tatsächlich so. Ich glaube, es gibt Beziehungen, die kann man nicht verstehen und alles, was an Sinn zumindest offiziell fehlt, das muss man individuell dazu tun. Und je mehr man dazu tut, desto mehr Stoff entsteht, den man auch für ein Gebäude halten kann, vielleicht für ein Schloss oder eine Villa. Und diese Villa wird quasi immer voller und immer unübersichtlicher. Und das ist eigentlich die Geschichte, die ich erzählen wollte, dass das so ist.
Also diese tiefe Empfindung, die wird kontrastiert auch mit den Beobachtungen von Oles Ehefrau. Dolly, die fragt ihn einmal, was ist denn mit ihr? Worum geht es denn eigentlich? Und er antwortet dann, ja, ich liebe sie als Kind.
Naja, sie fragt noch was dazwischen. Ne? Er sagt, ich liebe sie und sie sagt, du liebst sie? Und er sagt, ja, als Kind. Er wird symbolisch auf die Probe gestellt, ne? Weil er ja mit der Idee schon kokettiert, heimlich sie zu adoptieren. Und dann kommt er darauf, das Gesetz mal zu Rate zu ziehen und sieht, dass es überhaupt nicht geht. Also adoptieren kann man ganz im Prinzip nur vollweisen. Aber das hat natürlich eine Vorgeschichte bei dem Paar, weil das Paar ja auch mal den Gedanken hatte zu adoptieren, aber diese Frage wird nicht vom Erzähler selbst aufgebracht, sondern eben von Miki, dem Kind. Das ist das Überraschende, ne? Miki schlägt zurück.
Aber sie ist ja schon 17 und Herr ja. Ziegler, ich bin Ihnen wirklich persönlich dankbar, dass Sie es wirklich vermieden haben, hier so eine erotische Komponente reinzubringen. Ich glaube, Sie werden ganz oft danach gefragt werden, ne? Ach Gott, Mittelalter Mann, 17-jähriges Mädchen oder so, da muss doch was sein. Und das machen Sie sozusagen wirklich, wirklich so diskret oder vielmehr, Sie machen es gar nicht und es spielt überhaupt keine Rolle. Und ich glaube ja, aber trotzdem, dass wahrscheinlich beim Schreiben es für sie eine Rolle gespielt hat, weil man denkt, naja, Gott, es ist natürlich irgendwie ein erotisches Verhältnis auf irgendeine Weise.
Naja, natürlich werde ich danach gefragt, aber es wundert mich eigentlich ein bisschen, weil solche Beziehungen können ja nie Vater-Kind-Beziehung werden. Das ist ja völlig unmöglich. Also ich würde sagen, gerade das Gegenteil ist der Fall. Nur wenn das klar ist, dass das Mädchen nicht als Frau begehrt wird, erst dann geht die Geschichte ja wirklich los.
Es ist a sign of the times bei uns, wissen Sie, dass man ständig so in diesen Beziehungen danach fragt. Und deswegen fand ich es so angenehm.
Weil es ein Tabu ist.
Also Ole ist wirklich ein väterlicher Freund. Er kümmert sich um eine neue Schule, als Miki ihren Unterricht abbricht. Zu Miki sollten wir vielleicht auch noch sagen, sie hat einen deutschen Vater, den sie verloren hat. Der ist früh gestorben.
Ja.
Und für sie wird er ein Ersatzvater, obwohl sie auch im Laufe des Romans sich immer mehr auch emanzipiert und auch ein bisschen die Kontrolle übernimmt. Das ist ja auch ein ganz interessantes Moment in der Entwicklung der beiden. Ne?
Ja, und sie bleibt ja nicht 17. Die Geschichte geht ja über 2 Jahre. Und dazu kommen ja die Besuche in Japan und er lernt ja auch ihre Großeltern kennen. Also Ole wird ja eingebunden in ein ganzes Familiensystem, was übrigens keine Kleinfamilie ist, sondern eher eine Patchwork-Familie. Eine sehr ungewöhnliche Familie sogar, die auch zwei Künstler mit einschließt, Onkel und Tante. Und da driftet er hin und fühlt sich natürlich auch deshalb sicherer. Ich meine, wenn man das schafft, das, was man eigentlich begehrt, transkontinental einzufädeln, dann darf man sich ja auch sicher fühlen.
Das ist ein weiteres faszinierendes Motiv. Japan, Deutschland, also Ole folgt Miki nach Tokio. Sie sind selber japanophil, wenn das der richtige Begriff ist, waren oft in Japan. Dieses wirklich ja so merkwürdige Land zwischen größter Tradition, größter Kulturgeschichte und gleichzeitig Hightech, super, mega, modern. Welche Rolle spielt dieser Ort jetzt für das Verhältnis zwischen den beiden? Warum haben Sie das hier so inszeniert?
Weil dieses Kind Miki eigentlich in Deutschland so erscheint, als habe es vor allem Defizite. Und es ist ja auch nicht leicht zu verorten, also wie nennt man das, ethnisch. Und dort in Japan, obwohl es ein deutsch-japanisches Kind ist, ist es ja zu Hause. Und wir haben ja auch die Schriftschranke. Man kann ja Japan nicht einfach lesen, wenn man die Kanji nicht gelernt hat. Und insofern kann Miki ja Ole dieses Land aufschließen. Das tut sie aber aus der Perspektive einer hoch-japankritischen Familie. Die zum Beispiel einem Philosophiekreis angehört, der von einem Transvestiten angeführt wird.
Welches Verhältnis haben Sie denn zu Japan?
Also ich war schon immer fasziniert von bestimmten Ländern, die ich irgendwie für außenliegend gehalten habe oder für für abgeschlossen. Mal war ich ein großer Schweden-Fan, später Irland, Nordirland hat mich sehr interessiert. Dann wurde es die Schweiz und irgendwie ist der Fable nach Japan gegangen und zwar lange bevor ich selbst da war. Das kam auch durch Filme und durch Fotografie. Und als ich dann zum ersten Mal da war, das ist jetzt aber auch schon fast 20 Jahre her, da war Japan für mich die Einlösung aller Versprechen und eine Bestätigung, dass es ein perfekter Spiegel des Westens ist. Aber nicht, weil es ist wie der Westen, sondern weil es ihn nur spiegelt.
Sie sind nicht nur Schriftsteller, Herr Ziegler, sondern auch Kunst- und Fotokritiker, haben also einen sehr geschulten Blick fürs Visuelle. Ich finde gerade die Japan-Szenen, die leben auch von diesem ihrem Talent. Inwieweit, habe ich mich gefragt, beeinflusst aber auch diese Arbeit oder inspiriert diese Arbeit Ihre Arbeit an der Sprache? Also was auffällt, sind diese unglaublich genauen, fotografischen, würde ich schon sagen, Beschreibungen und Szenen, also wie die Mickey in der Villa Wolfgang immer so haargenau durchs Küchenfenster krabbelt. Das ist so klasse gemacht.
Ja, das
mischen sich da sozusagen ja. Die ästhetischen Sinne des Ulf Erdmann-Ziegler.
Ja, ganz bestimmt. Also ich bin natürlich geschult an Bildern und wenn ich versuche, eine Szene zu beschreiben oder einen Ort zu beschreiben, dann gleiche ich das ab mit möglichst allen Bildern, die mir dazu einfallen. Insofern bin ich bin schon ein Beobachter, aber ich bin kein ganz unschuldiger Beobachter. Und dieses Buch ist nur insofern neu, als ich den Erzähler Ola habe selbst einen Spezialisten in Visualität sein lassen. Das habe ich so zum ersten Mal gemacht. Ich hatte eigentlich das feste Vorhaben, die Fotografie aus meinen Büchern ganz rauszuhalten. Der fotografische Blick allerdings ist mir seit meinem ersten Roman Hamburger Hochbahn nachgesagt worden. Und ich habe mir immer heimlich gedacht, ich sage jetzt nichts, weil es ist immer schön, wenn man durch irgendwelche Worte beschrieben wird. Aber es sind ja Szenen in Bewegung. Und dennoch erscheint es offenbar den Lesern nicht als Film. Und das bleibt für mich in gewisser Weise ein Rätsel und das ist aber ganz gut für mich, weil ich so in diesem Zwischenraum gut weiterschreiben kann.
Mann ohne Kind, der neue Roman von Ulf Erdmann-Ziegler. Jetzt im Waldstein Verlag veröffentlicht mit 228 Seiten für 24 Euro. Danke Ihnen, Herr Ziegler, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen.
Danke, Wiedersehen.
Tschüss. Wir gehen nach Finnland, in die kleine Stadt Ekenäs. Sie liegt auf einer Halbinsel, eine gute Stunde von der Hauptstadt Helsinki entfernt. Und dort findet alle zwei Jahre der sogenannte Ekenäs-Dialog statt. Ein Literaturfestival, das die Kölner Literaturagentin Annette Brüggemann und ihr Partner Damian Franzen vor 4 Jahren ins Leben gerufen haben. Es ist eine Privatinitiative, die neben anderen Sponsoren von der Deutschen Botschaft in Helsinki unterstützt und auch eröffnet wird. Live Dreams lautet das Motto des diesjährigen Festivals und unsere Kollegin Susanne von Schenk. Sie war dabei.
Wasser und bewaldete Inseln überall. Eine Bootstour durch den Ekenäs-Archipel gehört zum Programm des deutsch-finnischen Literaturfestivals. Denn Ekenäs-Dialog, das sind auch ungewöhnliche Leseorte.
Es ist so, dass der Finne am Wochenende, am Freitag auf sein Möki fährt. Das ist eine Hütte ohne Strom und ohne Wasser, ändert sich auch pausenlos. Und da den Rasen mäht wegen den Mücken. Und wenn er alles gemacht hat, dann fährt er wieder zurück.
Damian Franzen ist Mitinitiator des Literaturfestivals und erzählt während der 2-stündigen Fahrt viel über Finnland und seine Menschen. Auf der Insel Jussarö steigen alle aus und wandern zu einer Art Naturamphitheater. Tarja Puss, in Deutschland lebende Autorin mit finnischen Wurzeln, stellt dort ihr Buch 111 Gründe, Finnland zu lieben vor.
Ich finde es wunderbar mit diesem Dreiklang. Wald sind wir durchgelaufen, ja. Wasser und diese glatt geschliffenen Felsen. Und das ist ja wirklich etwas, was so typisch finnisch ist.
Finnland, darauf wird während des Festivals immer wieder hingewiesen, ist laut dem World Happiness Report das glücklichste Land der Welt und das bereits im 9. Jahr in Folge. Die Finnen selbst überrascht das und die Schriftstellerin Miniri Tiisalo, die aus Lappland angereist ist, relativiert.
I don't know if we are so happy. We are maybe quite content.
Ich weiß gar nicht, ob wir so glücklich sind. Ich würde eher sagen, wir sind zufrieden mit unserem Leben hier. Wir achten auf uns, leben im Augenblick und sind viel in der Natur. Die macht uns glücklich, wie eigentlich alles, wenn wir es konzentriert tun, sei es Brot backen, stricken oder ein Buch lesen.
Mit Lempi, das heißt Liebe, schrieb Mini Ritisalo vor 10 Jahren ihren ersten Roman. Er war gleich ein Bestseller.
Viljami on sodasta kotiin palaava nuori mies, joka on...
Sie liest die multiperspektivische Geschichte über das Rätsel der abwesenden Lempi im Garten der Villa Shepet in Ekenäs. Diese Villa ist ein ikonischer Bau des finnischen Architekten Alvar Aalto für seinen Freund, den Schriftsteller Göran Schild, und erinnert an ein Schiff. Jeder Morgen des 3 Tage dauernden Festivals beginnt mit einem Bad am Strand Ramsholmen. Nicht nur Literatur, sondern auch Wanderungen, Geschichte, Begegnungen und Gespräche mit Tiefgang machen das Besondere dieses mit viel Herzblut ausgerichteten Festivals aus. Viele Besucher sind aus Deutschland angereist, aber inzwischen sind ebenso die eher zurückhaltenden finnischen Locals neugierig geworden, sagt die Kölner Literaturagentin Annette Brüggemann, Mitinitiatorin von Ekenäs Dialog.
Für Bücher, für Literatur zu begeistern, das ist leicht. Aber sie zu begeistern, dafür jetzt zu unseren Event zu kommen, das ist so wie in diesen Beziehungen hier auch. Steter Tropfen hüllt den Stein. Jetzt dieses dritte Mal, wo wir es veranstalten, sind wirklich mehr lokale Gäste da. Ich glaube, das wächst mehr und mehr.
Schon als Kind verbrachte Annette Brüggemann ihre Ferien in Finnland. Es zog sie immer wieder dorthin. Mit Damian Franzen kaufte sie dann ein Haus in Ekenäs. 2019 eröffneten die beiden dort eine Künstlerresidenz. Vor 4 Jahren war das erste Literaturfestival.
So, warm willkommen, ne? Tee, wo Ekenäs Dialog Festival Matinee her in den wackra Trägården på Villa Shepet. Welcome, willkommen.
Zur Lesung mit der finnischen Star-Autorin Pirkko Saisio aus Helsinki kommen besonders viele ZuhörerInnen. Das Rote Buch der Abschiede heißt ihr autofiktionaler Roman, hier der Beginn.
On avattava ovia, on suljettava niitä, on muistettava sulkea taakse jäävät ovet.
In Deutschland erschien das Buch 2023, 20 Jahre später als in Finnland, und war ein großer Erfolg. Pirkko Saisio erzählt mit wechselnden Chronologien vom Aufwachsen in einem kommunistischen Elternhaus, ihrer Ausbildung zur Schauspielerin, ihrer Politisierung, vor allem aber von ihrer Liebe zu Frauen und wie hart das damals in Finnland Ende der 1960er Jahre geahndet wurde. Ekenäs-Dialog, das ist eine intensive und bereichernde Entdeckung des nordischen Landes und seiner Literatur, die bei uns immer noch viel zu unbekannt ist.
Livestreams, der Ekenäs-Dialog 2026, das Literaturfestival in Finnland.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute mit einem Erzählungsband, der in den USA schon Schwerwirbel gemacht hat, weil man nicht weiß, was der Autor Tony Tulatimutti eigentlich damit im Sinn hat. Es geht um allerlei Ab- und Unarten im Netz, viel Sex von Usern, männlichen wie weiblichen Internetfreaks. Sind sie gestört oder nur traumatisiert? Verteidigt der Autor das oder prangert er es an? Ja, und diese amerikanische Debatte, die wird vermutlich jetzt zu uns schwappen, denn nun heute auf den Tag erscheint der Band auf Deutsch Fiasko, so der einschlägige Titel, und im Studio ist unsere Kritikerin und Kollegin Lynn Ruschke. Hallo Lynn.
Hallo Joachim.
Bevor wir zu diesen heiß diskutierten Erzählungen kommen, sag uns ein paar Worte zu diesem Autor. Tony Tulatimutti, wer ist das?
Ja, der ist ein bisschen schwierig zu greifen. Also er ist mittlerweile Anfang 40 und hat der New York Times über sich gesagt, er habe als wirklich seltsamer Idiot angefangen und sei mittlerweile ein unerträgliches Arschloch. Da bin ich so, okay. Er hat in Stanford studiert, dann ein paar depressive Jahre im Silicon Valley gearbeitet und dann nochmal sehr renommiert im Ira Writers Workshop seinen Master gemacht, wo auch Philip Roth übrigens war.
So, und jetzt also dieses Fiasko. Im Original heißt der Band Rejections. Mhm. Ablehnungen, könnte schon auf die Erzählung hindeuten vielleicht. Worum geht's denn in diesen 7 Stories?
Ja, eigentlich geht's die ganze Zeit um Anerkennung und was passiert, wenn einem diese verwehrt wird sozusagen. Die erste Story ist gleich schon ein richtiger Hammer. Es geht um einen jungen Mann, der Feminist, der eigentlich alles richtig macht. Ja, er schreibt in sein Dating-Profil Abtreibungsultra. Er hört seinen Freundinnen zu und trotzdem wollen die alle nichts von ihm sexuell. Und diese ja, diese Ablehnung, mit der kommt er einfach überhaupt nicht klar. Und Tula Timuti vermischt da eigentlich zwei Stereotype. Also einmal dieser performative, super woke Mann, der dann trotzdem irgendwie seine Jungfräulichkeit wie so ein Leichensack hinter sich her schleift durch seine 20er und eben feministisch rumlabert. Und dann kippt das eben in so einen Incel-Moment. Also Incels sind ja Männer, die unfreiwillig sexuell enthaltsam sind und Frauen dafür verantwortlich machen. Und dann geht er am Ende in sein Lieblingsrestaurant und knallt eben alle ab, weil eben Tula Timuti, es ist wirklich minutiös, wird in jeder Geschichte so eine Selbsthassspirale, die am Anfang schon, wo man dachte, eieiei, dem geht's nicht so gut, so weitergedreht, dass am Ende wirklich ein unerträglicher Zustand daraus wird. Und also mir hat das wirklich körperliche Schmerzen zugefügt, diese Geschichten.
Das war nur eine Geschichte, das geht gerade so weiter?
Ja, in der nächsten Geschichte eigentlich das Gleiche, aber eben mit einer weiblichen Perspektive. Also Allison hat mit ihrem besten Freund einen One-Night-Stand, der meldet sich danach nicht mehr bei ihr und sie kommt damit nicht klar, kauft sich dann einen Raben, versinkt in Apathie, zerstreitet sich mit all ihren Freundinnen. Also es ist wirklich, jede Geschichte ist so grausam. Also dann in der nächsten Geschichte geht es weiter, ein schwuler Mann, der Unterwerfungsfantasien als Kings hat, sich dann nicht traut, das seinem Partner zu sagen, dann an einen Pornoproduzenten ein sehr explizites Skript mit in drei Akten schreibt, wo wie dann mit Anleitung wie für den Film das Sperma angerührt werden soll und am Ende schickt er das dann an seine ganze Familie, das Skript. Also es ist wirklich unerträglich.
Aber wie sind denn diese Helden und Heldinnen literarisch dann so entwickelt? Ich meine, werden diese wirklich so als Menschenfiguren gezeichnet, als realistische, oder sind das dann eher so Abziehbilder?
Ja, also er fängt mit Stereotypen an, die irgendwie alle schon kennen und dann, weil er das so minutiös und so böse und so genau, also jeder Satz ist wirklich eine Punchline eigentlich, jeder Satz ist ein Witz, wird es total, also man leidet mit und gleichzeitig hat man auch eine große Distanz zu diesen Figuren. Also am Ende gibt es zum Beispiel auch so einen Internet-Troll, der dann das Ganze, also ganz viele Fake-Accounts erstellt und dann das Internet mit Hass überschwemmt. Und man versteht dann schon, warum diese Person das macht, aber gleichzeitig, ja, tut es wirklich einfach nur weh und sehr, sehr böse.
Als ich jetzt von dem Buch gehört habe, auch durch dich, habe ich noch gedacht, naja, weil weiß, ob es wirklich so heiß diskutiert wird, die Amis sind ja was Sexuelle, immer so prüde, kennt man ja aus den Serien, ja, um Gottes Willen, wenn da mal eine nackte Haut zu sehen ist. Aber so wie du erzählst, ist das dann schon doch ziemlich hart.
Na, es hat wirklich richtig Wellen geschlagen, also auch vor allen Dingen die erste Geschichte, der Feminist, hat wirklich zu einem Shitstorm geführt, weil eben gefragt wurde, okay, verteidigt der Autor das oder nicht? Und weil es vor allen Dingen eben so eine Sprache für diese dunkelsten Ecken des Internets gefunden hat. Und das ist wirklich neu und ich finde auch, also ich habe so auch nirgendwo bisher gelesen, so präzise, so gut. Und weil dann das Internet auch darüber diskutiert hat, also es gibt in Internetforen eben, wo dann Incels sich ausgetauscht haben und gesagt haben, oh ja, der sieht mich total, genau so fühle ich mich. So, das habe ich bisher nur bei Michelle Ulbeck so gelesen. Also so, und ich glaube, Tula Timuti würde jetzt denken, ja, es ist eine Satire, es ist eine wahnsinnige Überzeichnung, diese Geschichten. Und er sagt aber, nee, es ist für ihn eine ganz ernsthafte und realistische Nacherzählung, was eben da in einigen Ecken los ist.
Und wie hast du es jetzt gelesen? Also wenn man jetzt fragt, okay, ist es Satire, Abrechnung oder doch apologetisch oder so? Also was ist es denn für ein Fiasko? Für wen oder so?
Ja, es ist wirklich schwierig, weil also in der letzten Geschichte, ja, da ist es dann so, dass ein fiktiver Verlag den ganzen Geschichten davor zurückweist, sagt, ist nicht gut genug, ist eine Incel-Apologie, also so können wir das nicht veröffentlichen. Das heißt, jede Kritik, die ich jetzt äußern kann, wird im Buch schon geäußert. Ich habe auch so eine Reise durchgemacht, also beim ersten Mal, als ich es gelesen habe, ich habe es erst auf Englisch gelesen, die Übersetzung auch sehr, sehr gut auf Deutsch gelungen, ich war einfach begeistert, wie böse und gut das ist. Und jetzt habe ich halt nochmal mehr gelesen und gemerkt, der Autor hat nicht so eine Distanz zu diesen Charakteren. Also er hat auch gesagt, ja, ich habe auch in meinem Leben mit weiblicher Zurückweisung gehadert. Ich habe auch alle Pornos, die das Internet überhaupt hat, gesehen. Also man kriegt ihn nicht so richtig. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur sagen, lies das Buch. Es ist mein Buch des Jahres. Es ist genial und es ist böse. Und egal, wie der Autor dann dazu steht, es ist großartig.
Wunderbar. Fiasco, die Erzählung von Toni Tula Timuti, jetzt Mutti, jetzt auf Deutsch bei DTV mit 384 Seiten für 26 Euro. Ganz schön viel, 384 Seiten, ne? Fällt mir gerade auf. Übersetzt haben das Buch Stefanie Jakobs, Stefanie Ochel und Jan Schönherr. Uns hat Lynn Ruschka den Band vorgestellt. Danke dir, Lynn. Deine Besprechung, die stellen dann wir dann nachher wieder schön in unser sauberes Netz auf deutschlandfunkkultur.de. Auch in der DLF-App kann man sie dann nachlesen. Und jetzt gedenken wir der Lesart eines großen Franzosen, der die ganze Welt bezaubert hat mit herrlichen Helden der Comicliteratur, allen voran Asterix und Obelix. René Goscinny war ihr Schöpfer. Über 60 Jahre ist das jetzt her, zusammen mit dem Zeichner Albert Uderzo, der nach dem frühen Tod von René Goscinny 1971 das Werk dann weitergeführt hat. Und seine Tochter Anne, die verwaltet das gewaltige Erbe ihres Vaters, der morgen vor 100 Jahren geboren wurde. Und über ihn hat Anne Goscinny gerade ein Buch veröffentlicht, über ihren Vater. Und unser Lesart-Kollege Dirk Furich, der hat sie in Paris getroffen.
Das Erste, was Anne Goscinny mir berichtet, als ich sie zu Hause am Bois de Boulogne besuche, sie ist gerade aus Deutschland zurückgekommen.
Ich war vor kurzem in der Nähe von Leipzig, im Belantis-Park, bei der Eröffnung des ersten Abschnitts, der ganz dem Thema Asterix gewidmet ist.
Die tapferen Gallier ziehen nach Sachsen, ins Idefix-Abenteuerland.
Wir sind wirklich ganz begeistert davon, dass Asterix in Deutschland so beliebt ist.
Wir, das sind Anne Goscinny und Sylvie Uderzo, die Töchter der Erfinder des unbezwingbaren gallischen Dorfs und seiner zaubertrankschlürfenden Recken. Der Texter Goscinny starb bereits 1977 im Alter von 51 Jahren. Der Zeichner Albert Uderzo führte die Reihe lange Zeit alleine fort. Die Rechte an der Vermarktung der Asterix-Bände liegen mittlerweile beim Verlag Hachette. Inhaltlich haben die Töchter noch einiges mitzureden.
Sylvie und ich schauen sehr, sehr genau hin. Wir haben eine moralische Verpflichtung.
41 Bände gibt es mittlerweile. 1959 kam Asterix der Gallier in Frankreich heraus, rund 10 Jahre später in Deutschland. Das bislang letzte Heft spielt in Portugal.
Würde Asterix einfach nur das Französische repräsentieren, wäre das nicht überall auf der Welt so erfolgreich? Wenn Koreaner, Spanier, Portugiesen und Deutsche oder sogar die Ägypter sich in Asterix wiedererkennen, dann heißt das, die Geschichten haben einen universellen Charakter.
Damit diese Aura erhalten bleibt, kümmern sich die Erbinnen um viele Details, sagt die 59-jährige Anne Goscinny, die mir in ihrer weitläufigen Sofalandschaft im großbürgerlichen Pariser Stadtteil Auteuil gegenüber sitzt. Keine direkt politische Tendenz, keine Erotik, nichts Anstößiges.
Die Sprache ist niemals vulgär und wirkt nie veraltet. Es ist ein Werk, das unveränderliche Prinzipien in den Fokus rückt. In dem Band Streit um Asterix etwa schickt Cäsar jemanden ins Dorf, um dort Streit zu stiften. Oder wenn es um Immobilienspekulation geht. Das sind zeitlose, außerordentlich moderne Themen.
Prägend für das bis heute auch finanziell äußerst lukrative Asterix-Universum ist natürlich der Widerstand der scheinbar hoffnungslos unterlegenen Dörfler gegen die Römer. Die feindliche Macht, das Imperium, die Invasoren. Da denkt man an den aufmüpfigen Geist der Nachfahren der alten Gallier, zu spüren von der Französischen Revolution bis in die Gegenwart, bei der Gelbwestenbewegung oder in den vielen Streiks und Demonstrationen.
Wir kennen ja alle dieses Gefühl, dass man Widerstand leisten will, gegen etwas oder gegen irgendjemanden. Das kann individuell oder kollektiv sein, wie 1940 in Frankreich. Der Begriff Widerstand ist immer aktuell. Das spüren wir doch auch in unserer Welt heute.
Anne Goscinny spielt auf die Résistance gegen die deutsche Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg an. Ihr Vater René, 1926 in Paris geboren, stammte aus einer jüdischen Familie.
Sie waren vor den russischen Pogromen im 19. Jahrhundert aus der Ukraine und aus Polen nach Frankreich eingewandert. Sie dachten, hier könne ihnen nichts passieren. Es kam anders. Mein Vater blieb verschont, weil seine Eltern mit ihm 1928 nach Argentinien emigriert waren.
Über New York und Belgien kehrte René Goscinny als Erwachsener nach Frankreich zurück. Mit Lucky Luke und Der kleine Nick begründete er seinen Ruf als genialer Autor von Graphic Novels, wie man heute sagt. Dann kam der globale Siegeszug mit den kantigen Charakteren aus dem gallischen Dorf. Majestix und Gute Miene, dem Cocktailmixer Miraculix, dem stinkenden Fischhändler Verleinix oder dem schrillen Baden Trubadix. Anne Goscinny ist selbst Schriftstellerin und Journalistin. Über ihren Vater hat sie ein sehr persönliches Buch geschrieben, das jetzt auf Deutsch erschienen ist.
Ich habe mich dazu entschlossen, diesen Brief zu schreiben. Das war keine leichte Aufgabe. Es war in gewisser Weise verstörend, denn ich musste mir vorstellen, dass mein Vater diesen Brief wirklich erhält.
Ich frage Angusini am Ende, was sie am Werk ihres Vaters am meisten beeindruckt hat. Der friedliche Charakter, antwortet sie, ohne zu überlegen. Trotz der in jedem Band unvermeidlichen Keile für die Römer.
Es geht nie um die Darstellung von Gewalt, auch wenn die Gallier den Zaubertrank in sich haben und dann die Römer auf den Mond schießen. Das ist einfach nur komisch. Diese Gewalt ist nicht beklemmend, nicht beängstigend oder verstörend.
Wie wahr ist das? Ich lache bis heute über die römischen Schnürsandalen, die dann immer auf dem Boden bleiben, wenn Asterix einen Römer raushaut. Anne Goscinny war das, die Tochter von René Goscinny. Morgen vor 100 Jahren wurde er geboren. Das Buch von Anne Goscinny über ihren Vater heißt Das Klimpern der Schlüssel und ist im Diogenes Verlag erschienen. Heute erscheint ein Roman aus England auf Deutsch, auf den ich persönlich sehr gespannt bin, weil er nämlich die Fortsetzung eines Riesen-Mega-Welterfolgs ist, der vor über 30 Jahren erschien, stark gesteuert dann auch von der Verfilmung, die so klang. Hören Sie mal.
Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a big television.
You're a quiet, sensitive type, a little bit crazy, a little bit bad.
Choose washing machines, cars, compact displays, and dental insurance.
You lied on your application.
Only to get my foot in the door.
What exactly attracts you to the leisure industry?
And what? Pleasure. Like, my pleasure and other people's pleasure.
Das war der Sound von Trainspotting. Es ging um junge schottische Kerle aus einem vollkommen verlottelten Prekariat. Abhängen, klauen, saufen, Drogen, noch und nöcher einpfeifen. Dieses Buch von 1993 machte den Autor Irwin Welsh weltberühmt. Er hat den Stoff, diese Figuren, dann immer weiter verfolgt. Und jetzt gibt es Men in Love. Die ganze Crew, Sick Boy und Spot und wie sie alle hießen mit ihren kranken Namen, die taucht wieder auf, circa 10 Jahre später. Und man fragt sich natürlich, sind sie gereift, sind sie klüger, sind sie erwachsener geworden? Sehen wir mal. Heute erscheint das Buch auf Deutsch im Kunstmann Verlag mit massiven 560 Seiten für 30 Euro. Klar, berichten, rezensieren wir noch ausführlich, aber wir wollten es heute einfach schon mal sagen.